Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Das vierte Mal jetzt schon. Ich habe mal nachgezählt und ich fühle mich sehr wohl bei euch. Das ist schön. Glauben wagen ist das Thema heute und ich möchte uns Mut machen, dass wir unserem großen Gott noch ein bisschen mehr vielleicht auch zutrauen. Und ich möchte dazu mit uns eine Geschichte aus dem Alten Testament mir anschauen, 2. Könige 4. Und ich gebe mal einen kurzen Überblick, wo wir uns da gerade befinden. Es ist die Zeit der geteilten Königreiche, Nordreich und Südreich. Also das Volk Gottes hat das irgendwie miteinander nicht hinbekommen und hat sich getrennt. Und da ist die Zeit der großen Propheten. Die versuchen, das Volk aufzurütteln, auf Gott hinzuweisen, den Leuten zu helfen, auf den richtigen Weg zurückzukommen. Weil da in diesem Volk, da geht einiges ganz schön den Bach runter. Und auch die Könige sind oft korrupt und schlecht und keine guten Leute. Und in dieser Zeit, da gibt es diesen großen Propheten Elia, du schon mal von gehört, der am Ende im feurigen Wagen zum Himmel auffährt und vorher schon Feuer vom Himmel gerufen hat. Nach ihm kommt der Elisa, sein Nachfolger. Und auch Elisa, der tut so allerhand. Das könnt ihr mal nachlesen, ganz spannende Geschichten. Und diese Propheten, wir wissen nicht genau, wo das angefangen hat, die haben auch so Prophetenschulen unterhalten. Man wird vielleicht heute sagen, Prediger-Pastoren-Seminar oder so ein theologisches Seminar irgendwie. Und vielleicht hat das schon bei Samuel angefangen oder auch erst bei Elia. Wir wissen es nicht, aber es gibt diese Orte. In der Bibel mindestens 3, Bethel, Jericho und Gilgal werden dort erwähnt. Es kann vielleicht auch noch mehr gegeben haben. Und an diesen Orten sind die Prophetensöhne. So heißt das, Prophetensöhne. Man wird vielleicht sagen, Theologiestudenten heute. Also Menschen, die sich aufs geistliche Amt vorbereiten und Ausbildung bekommen. Und an diesen Orten, da sind auch immer mal wieder die großen Propheten für so eine Gastvorlesung und kommen da so rum und die ziehen da durchs Land und die predigen da in den Dörfern und Städten und reden auch mit den wichtigen Leuten im Land. Und an einer Stelle kommt wieder Elisa zu einer dieser Schulen und da hat er eine Begegnung. Und da steigen wir jetzt mal ein. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne, habe ich gerade erzählt, ja, die schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, der ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Ein dramatischer Beginn einer neuen Geschichte dort in der Bibel. Die Bibel, die bringt es immer sehr auf den Punkt, verkürzt auch oft diese Geschichten, um uns nicht zu langweilen. Aber ich versuche das nochmal ein bisschen auszupacken, so diese Sätze hier. Was ist da los? Da ist dieses junge Ehepaar und sie wollen sich für den geistlichen Dienst für Gott vorbereiten. Sie ziehen aus ihrem Heimatdorf, aus ihrer Heimatstadt an diesen Ort, zu dieser Prophetenschule, um etwas zu lernen. Und sie haben sich scheinbar entschieden, dass sie vielleicht auch ein gutes Einkommen oder was auch immer sie vorher getan haben, hinter sich lassen, um sich ganz von Gott abhängig zu machen. Mutige Menschen, fromme, gläubige Menschen. Und diese junge Familie, die alles hinter sich lässt, um an diesem Ort eben sich ausbilden zu lassen, die bringen auch scheinbar 2 Söhne mit, die sind dort und das Studium läuft bestimmt ganz gut und er lernt viel und ist alles so verheißungsvoll und dann die Katastrophe. Der Mann stirbt. Eine Krankheit, Herzinfarkt, Unfall, keine Ahnung, was da passiert. Er ist tot. Mittendrin, rausgerissen aus dem Leben. Und die Frau, die ist fertig. Wer den Partner verliert, das muss mit das Schlimmste sein, was im Leben passieren kann. Und dann noch so jung. Jetzt ist er tot. Sie ist ganz alleine. Und sie hat die Last der Erziehung der Kinder und in damaligen Zeiten noch das Problem, dass wirtschaftlich ohne einen Mann im Haus das ganz schön übel ist. Was soll sie jetzt machen? Sie weiß es nicht. Für viele Frauen bedeutete das Prostitution oder Sklaventum oder was auch immer. Und sie steht jetzt vor dieser existenziellen Frage. Wie geht sie mit ihr weiter? Und zu allem Überfluss hat diese junge Familie auch noch Schulden angehäuft. Und jetzt ist der Gläubiger da, beziehungsweise wahrscheinlich nicht der persönlich, sondern der schickt seine beiden Gorillas, so die großen, starken Männer in schwarzen Anzügen und Brechstange vorbei. Die stehen bei ihr vor der Tür und die sagen, gute Frau, jetzt schnell, rück raus das Geld. Dein Mann ist tot, wir wissen, wir haben bald gar nichts mehr zu erwarten. Gib uns, was du hast. Ja, ich hab nichts. Oh, gucken sie über die Schulter. Ach, du hast doch da 2 Jungs spielen am Teppich. Die spielen da im Wohnzimmer. Gib uns mal deine Jungs. Die verkaufen wir am Sklavenmarkt und dann sind wir quitt. Dann sind deine Schulden erlassen. Stellt euch vor, wenn ihr Mutter seid und eure Kinder da habt, die sollen auf dem Sklavenmarkt verkauft werden. Ein fürchterlicher Gedanke. Wird man von einem Mensch zu einem Ding gemacht. Ein Sklave gehört seinem Besitzer und der kann damit machen, was er will. Und wenn er das entsorgen will am Ende, dann tut das. Fürchterlich, dass diese Frau nicht nur ihren Partner verloren hat, sondern noch ihre beiden Kinder jetzt in die, droht, dass man sie in die Sklaverei verliert. Existenzieller und schlimmer kann es eigentlich kaum werden. Die Frau ist am Ende. Und sie schreit, ja, da steht es auch, sie schreit es raus. Sie kann nicht weiter, sie weiß nicht weiter, sie ist am Ende. Aber, und das ist vielleicht die erste Lektion, was wir hier lernen können, ist, sie schreit zu Gott und stellvertretend zum Mann Gottes. Sie bringt ihre Not an die richtige Stelle. Sie gibt sich nicht die Kugel, sondern sie versucht irgendwie nach einer Lösung zu suchen. Und sie schreit. Und das Spannende ist, wenn ich das so lese, ist zwar altertümlich so geschrieben, auch keine ganz moderne Übersetzung, muss ich gestehen, aber da ist dieser Vorwurf drin. Sie geht zu Elisa, dem großen Mann Gottes, und dann sagt er, hier, dein Knecht, mein Mann, hier, der war dir treu, der war dir loyal ergeben, der wollte auch ein Prophet werden. Ja, der ist jetzt gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht, also mein Mann, den Herrn fürchtete. Wir waren gläubig, wir sind gläubig, wir haben alles für Gott gegeben. Elisa, siehst du das nicht, wie unfair das ist? Wir wollen mit Gott gehen und stehen in so einer Katastrophe jetzt da? Das ist die nächste Lektion, die ich aus dieser Geschichte lerne. Ja, auch frommen Menschen, auch gläubigen Menschen bleibt das Leid nicht erspart. Auch wir stehen manchmal so am Abgrund und wissen nicht weiter. Das erlebt diese Frau damals wie heute genauso. Das ist leider die Realität, die wir auch als gläubige Menschen erleben. Aber, und da möchte ich das Ende der Predigt oder der Geschichte auch schon ein Stück weit vorwegnehmen, wir dürfen an ein Happy End glauben, weil wir einen Gott haben, der größer ist als unsere Probleme. Und das ruft sie diesen Vorwurf, den sie jetzt so rausruft und sich an diesen Elisa wendet, den lässt sie da los. Und vielleicht ist das auch ein guter und wichtiger Gedanke, wenn du Frust hast, wenn du zweifelst, wenn du mit Gott nicht im Reinen bist, dann sag ihm das. Es ist besser, mit Gott zu streiten, als gar nicht mit ihm zu reden. Mit ihm im Gespräch zu bleiben, besonders in den kritischen Momenten, ist wichtig. Und Gott, der kriegt kein Selbstwertproblem, wenn du mal an ihm zweifelst. Der hält das aus. Der hält dich aus. Der hält uns aus. Auch mit unseren Schmerzen. Auch mit unserer Frustration. Und ja, das ist das, was wir zumindest aus den ersten Versen schon mal erleben können. Aber jetzt, und da muss ich gestehen, ich bin ja doch dann auch so ein kleiner Pharisäer. Das ist manchmal bei frommen Menschen so, dass in unserem Herzen auch so ein Pharisäer wohnt. Und der Pharisäer, der stellt manchmal auch schwierige Fragen. Ja? Und wenn der Pharisäer sich die Geschichte anschaut, dann stellt sich da schon auch so ein Stück weit die Frage nach der Schuld. Ja, wer ist denn da eigentlich schuld? Was ist denn da passiert? Und warum hat dieses junge Paar, was so mit Gott lebt, so hohe Schulden, dass sie dann in diese Schuldenfalle geraten? Haben sie nicht ordentlich gewirtschaftet? Zu teures Auto gekauft vorher oder zu teure Klamotten? Was ist denn da los? Ist aber schiefgegangen in der Familie. Ganz komische Fragen, ihr merkt schon, das ist nicht richtig und das ist nicht der Weg, der hilft. Aber die Frage nach dem Umgang mit Schuld, das ist schon eine wichtige Frage. Wie gehen wir mit Schuld um? Denn manchmal kommen wir auch selbstverschuldet in schwierige Situationen. Das sind nicht immer die anderen. Das sind manchmal auch wir selber, die uns da rein manövrieren in so eine ungünstige Situation. Und da gilt es auch, ehrlich zu sein. Da gilt es auch, sich selbst zu hinterfragen. Da gilt es auch, Buße zu tun und einen neuen Anfang zu wagen, wenn es nötig ist. Aber wichtig ist, dass wir Schuld nicht verdrängen, nicht verschieben, nicht unter den Teppich kehren, nicht ignorieren, sondern dass wir uns dieser Schuld, die uns alle mal im Leben trifft, an der einen oder anderen Stelle, dass wir uns der Schuld auch stellen. Und das ist die gute Nachricht, dass wir mit Gott eigentlich nur in Jesus Christus, eigentlich als Christen, den Riesenvorteil haben, dass wir mit Schuld gut und richtig umgehen können. Denn sie kann vergeben werden durch Jesus Christus. Ich möchte euch eine persönliche Erfahrung erzählen. Ich habe Theologie studiert und bin dort in ein Gespräch mit einer Kommilitonin verwickelt gewesen. Sie hat dann nicht an Gott geglaubt, konnte damit nicht viel anfangen, obwohl sie Religionslehrerin werden wollte. Und hat da so ihre Zweifel auch geäußert. Und wir haben über Jesus gesprochen und ich habe gesagt, dass ich an Jesus glaube und sie hat das alles nicht so nachvollziehen können. Weißt du, da musste irgendeiner für mich sterben vor 2000 Jahren, das macht alles keinen Sinn. Nee, irgendwie ist das nichts für mich. Ich bin ein guter Mensch, ich brauche das nicht, sagt sie mir. Ich habe ihr gesagt, weißt du was, auch ein guter Mensch, aber ich brauche das. Denn egal wie gut wir sind nicht perfekt. Und es gibt immer wieder Dinge im Leben, die sind nicht so okay. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich erzählt habe. Ich sage, das fing schon früh an. Ich meine, ich erinnere mich an meine Grundschulzeit. Ich war so ein bisschen der Klassenboss und wir haben einem Mitschüler das Leben zur Hölle gemacht, jahrelang. Wir haben ihn gequält, psychisch, körperlich, verbal. Bin ich stolz drauf, aber es ist Teil meines Lebens. Die Lehrerin hat versucht, auf mich mäßigend einzuwirken. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Die Eltern von ihm haben bei meinen Eltern angerufen, immer mal wieder, um zu deeskalieren. Aber ich war ein böser kleiner Junge. Und ich sage, ich habe dem Jungen das Leben zur Hölle gemacht. Jahre später auf der höheren Schule, wenn der mich gesehen hat, nur im Dorf, im Vorort, wo ich gewohnt habe, wenn er mich von Weitem gesehen hat, ist er vor Angst zusammengezuckt. Ich sage, das kann ich nicht wieder gut machen. Schuld ist Teil meines Lebens. Ich brauche Jesus. Sie guckt mich mit großen Augen an und sagt, was? Das hast du gemacht? So einer warst du? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich war selber auch Gewaltopfer, habe auch selber traumatische Erfahrungen gehabt. Also es ist ein Geben und Nehmen gewesen in meiner Vergangenheit. Trotzdem, Schuld ist Schuld. Und sie guckt mich an und sie sagt, du bist doch Christ. Hast du dich bei dem entschuldigt? Naja, das ist 15 Jahre her. Nee. Ja, aber das gehört doch dazu, wenn man Christ ist. Und da wissen die anderen, die nicht an Gott glauben, ganz genau, was wir zu tun haben. Das ist spannend, ja. Okay, sie konfrontiert mich damit so, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich habe sie dann nach Hause gefahren, wir sind auseinandergegangen. Und ich fahre nach Hause und ich bin mir sicher, Gott hat durch diese nichtgläubige Frau zu mir gesprochen, dass ich das aufräumen soll, dass ich mit dieser Schuld fertig werden soll. Denn, und das muss ich dazu sagen, es hat mich schon jahrelang irgendwie belastet. Ja? Und ich habe dann schon ein bisschen her ein Telefonbuch genommen, damals gab es noch Telefonbücher, habe den Namen gesucht und ich habe noch da gewohnt, ich komme aus Dortmund, also in der Stadt. Und ich mache die Geschichte kurz, über Umwege, über seinen Bruder habe ich tatsächlich dann die Nummer von dem alten Schulkollegen gefunden. Mein Herz klopft, so richtig, meine Hände zittern. Ich gebe diese Nummer ein und er ist dran. Und ich habe mich vorgestellt, gefragt, ob er sich noch an mich erinnert. Natürlich erinnert er sich noch an mich, sowas vergisst man nicht. Ich habe ihm dann gesagt, weißt du, ich bin Christ geworden, mein Leben hat sich verändert. Und ich möchte mit meiner Vergangenheit aufräumen, auch wenn ich es nicht wieder gut machen kann. Ich möchte, dass er weiß, dass es mir unendlich leid tut, was ich ihm angetan habe. Und ich habe ihn um Vergebung gebeten. Er war natürlich völlig überrascht und verblüfft, hat er nicht mit gerechnet, aber er hat diese Entschuldigung angenommen. Und wir haben danach noch geredet, als ob wir die besten Freunde wären, hatten eine Zeit lang noch Kontakt, der ist jetzt abgebrochen. Aber ich kann euch sagen, als ich an dem Tag den Telefonhörer aufgelegt habe, dieses Gefühl, wenn eine jahrelange Schuld von einem weicht, ich hätte schreien, ich hätte springen, ich hätte tanzen können, weil das sich so gut anfühlt. Und das ist die gute Nachricht, dass wir Christen mit diesem Christus einen Umgang mit Schuld finden können. Wir müssen sie nicht verdrängen oder da verschieben. Ich habe es gerade gesagt, wir können sie bekennen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Steht 1. Johannes 9, 1, Vers 9. Das ist der Punkt. Wir dürfen uns unserer Schuld stellen und können sie abgeben an Gott, aber auch miteinander klären, wenn da was vorgefallen ist. Und ich möchte uns Mut machen. Vielleicht gibt es da einen Brief, den du mal dringend schreiben solltest oder ein Telefonat, was du führen musst. Weil Schuld, wenn sie nicht geklärt wird, eine unheimliche Last ist und unser Leben schwer macht. Schuld muss vergeben werden. Und dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Diese Frau, von der ich gerade gesprochen habe, hat Schulden und hat Probleme, aber sie, genau, geht mit Elisa ins Gespräch und er wendet sich ihr zu und sagt, was soll ich für dich tun? Und dann, sag mir, was hast du im Haus? Sie sagt, hast du nicht zugehört? Ich habe nichts, die stehen schon bei mir vor der Tür, die wollen meine Jungs ver... Ah doch, ich habe noch einen Krug Öl, fällt dir da ein. Kleines Krüglein Öl in der Küche, irgendwo im Küchenschrank. Deine Magd hat nichts außer diesen Krug Öl. Und das ist spannend, dass Elisa, und das ist gut, und ich glaube, da reagiert er so, wie Gott reagiert hätte. Er wendet sich der Frau zu, er wendet sich ihr nicht ab, er hält ihren Frust aus, er stellt sich ihren Fragen. Und jetzt versucht er mit ihr eine Lösung zu finden. Was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Aber dann auch, was kannst du dazu beitragen? Was kannst du beisteuern, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen? Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist ein Prinzip, was wir ganz oft in der Bibel finden. Ja, Gott tut Wunder und wir lesen auch gleich die Geschichte. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Ja, Gott ist in der Lage, die verrücktesten Dinge zu tun, aber ganz oft will er das Göttliches und Menschliches miteinander sich auf den Weg machen, damit das Problem gelöst wird. Und deshalb fragt er sie, was hast du im Haus? Kleines Fläschchen Öl. Man meint, das ist nichts, aber dieses kleine Fläschchen Öl macht letztlich, wir lesen gleich die Geschichte weiter, den Unterschied. Was kannst du anbieten, damit dein Problem gelöst wird? Und das ist die Frage, die uns Gott oft stellt. Dass wir auch diesen ersten Schritt gehen dürfen. dass wir gucken, wo sind die Ressourcen, die wir haben, die wir beitragen können, damit es ein Stück weitergeht. Dass wir uns nicht einfach nur zurücklehnen und sagen, lieber Gott, entweder du oder gar nichts. Na, so einfach ist es nicht. Gott bietet uns an, er streckt uns die Hand aus, uns zu helfen, aber er möchte schon, dass wir aufstehen und die Hand ergreifen. Was kannst du dazu beitragen? Was haben wir beizutragen? Ja, und manchmal machen wir uns schlechter, als wir sind. Aber in uns steckt Potenzial. Wir sind alle wunderbar von Gott gemacht und wir haben mehr zu bieten, als wir manchmal meinen. Oft haben wir diesen Mechanismus, ja, wer bin ich schon? Ich kann das nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, auch nicht eine Geschichte, eine Erfahrung. Wir machen einmal im Jahr so eine Studienfahrt von unserer Freikirche auch aus, wo wir in andere europäische Länder fahren und uns da Gemeindeprojekte und Gemeindegründungen und so weiter anschauen, die irgendwie ein Stück weit spannend und erfolgreich sind. Und ich war in verschiedenen Ländern schon und ich war vor einigen Jahren in England, in London. Und da waren wir in London bei einer Schwester in ihrem kleinen englischen Reihenhaus und haben ihre Geschichte erzählt. Und die war faszinierend. Die Frau, zierliche ältere Dame, fast schon schüchtern und so, nettes Persönchen, aber sie würde sich nicht als etwas Besonderes beschreiben. Und doch war ihre Geschichte ganz besonders. Wir saßen da bei ihrem Wohnzimmer, irgendwie 12 Leute da auf der Couch, es war sehr, sehr eng. Und vielleicht dazu, der Stadtteil, in dem sie wohnt, der ist ein Stadtteil geprägt von Kriminalität, von hoher Arbeitslosigkeit, hoher Ausländerraten, viele, viele Probleme in diesem Stadtteil. Es gibt Banden, Gangs, da ist einiges, was nicht so ganz, ganz toll ist. Aber sie ist Teil einer Gemeinde dort, in diesem Stadtteil. Und sie hat mit Gott was erlebt gehabt in ihrem Leben, dass sie so eine Dankbarkeit hatte und das Gefühl hatte, sie möchte Gott etwas zurückgeben. Sie wusste nicht genau was. Und sie ist dann zu ihrem Pastor gegangen und hat gesagt, Pastor, du weißt ja, das und das passiert und irgendwie, ich will was tun für Gott, aber ich kann nichts. Und dann hat der Pastor so eine ähnliche Frage gestellt wie Elisa. Ja, sag mal, was machst du gerne? Ja, ich habe gern Gäste und ich koche gerne, aber sonst kann ich nichts. Aber das ist doch schon ein Anfang. Das ist das Fläschchen Öl. Dann hat er gesagt, und das ist ein sehr besonderer Pastor, ein Kollege von mir, den kenne ich ganz gut, der hat gesagt, pass auf, ich wollte schon immer mal da im Stadtteil da bei dir was für junge Leute machen, die ganzen Gangster und die jungen Leute. Er war selber früher so ein schwerer Junge und hat dann die Kurve gekriegt und mit Gott eine Erfahrung gehabt. Und er sagt, ich möchte gerne so offene Jugendarbeit da mit diesen jungen Leuten bei dir machen. Und wenn du die Gastgeberin bist, dann wäre das super. Ja, das können wir machen. Und sie hat eingeladen. Der Pastor war da, noch ein paar andere Leute. Und sie haben mit den jungen Menschen, die sie dann von der Straße quasi geholt haben, so über Gott und die Welt geredet. Bibelstunde, Bibelkreis, wäre zu viel gesagt, aber schon so in die Richtung. Und am Anfang war das natürlich nicht so der Hit, aber es wurden dann tatsächlich immer mehr Menschen. Und das Ganze ist gewachsen, dass 30, 40, 50, 60 junge Menschen dann da waren, einmal die Woche in diesem Stadtteil, war ein bisschen Frieden, da mussten sich halbwegs anständig benehmen. Und dieser Pastor hat mit den jungen Leuten da Programm gemacht. Ich weiß nicht, wo die da saßen. Wir saßen bei ihrem Haus, aber die müssen überall gewesen sein. Das war Chaos da. Ja? Und es war auch eine schwere Arbeit. Und die haben sich auch nicht immer anständig benommen. Das heißt, die Frau ist dann nach ein, zwei Jahren so ziemlich an ihre Grenzen gekommen. Hat gesagt, ich pack das nicht mehr. Wir müssen das aufhören. Schaffe ich nicht. Sie haben aufgehört mit der Arbeit. Und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, ein, zwei Wochen, da klingelt es bei ihr in der Tür. Sie macht die Tür auf und da stehen zwei Beamte von der Londoner Stadtpolizei. Sie denkt, wow, was habe ich getan? Aber die beiden Männer haben ungefähr Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, gute Frau, bitte machen Sie Ihre Türen wieder auf und kümmern Sie sich um die Jugendlichen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Da ist eine Frau, die sagt, ich kann nichts außer ein bisschen kochen und Gäste empfangen. Und zwei Jahre später stehen da die Londoner Stadtpolizei bei ihr vor der Tür und sagt, wir brauchen Ihre Hilfe. Denn das, was Sie tun, senkt spürbar das Gewaltpotenzial und die Kriminalität hier im Stadtteil. Und Sie machen einen Unterschied. Wenn Menschen sich für Gott und mit Gott auf den Weg machen, dann passieren großartige Dinge, selbst wenn wir nur ein kleines Fläschchen Öl im Schrank haben. Und wenn Gott diese Frau benutzen kann, dass da wirklich spürbar was passiert und dass sogar irgendwelche Stadtbeamte wahrnehmen, dass da Reich Gottes gebaut wird, wer sind wir, dass wir sagen, wir können nichts und wir haben nichts? Jeder von uns hat etwas anzubieten. Jeder von uns hat ein kleines Fläschchen Öl im Schrank. Und Gott möchte mit dir diese Welt ein Stückchen besser machen. Was auch immer das ist. Aber die Frage ist, bist du bereit, es rauszuholen? Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Es geht beim christlichen Glauben nicht nur darum, dass wir einmal die Woche eine Liturgie konsumieren, sondern es geht darum, dass wir im Alltag diesen großen Gott real werden lassen in unserem Leben. Dass wir uns auf den Weg machen, dass er durch seinen Geist in uns etwas vollbringt, dass er unser Herz verändert, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns frei macht, aber dass er uns auch dazu befähigt, dass im Leben von anderen gute Dinge passieren können. Das ist doch der Sinn und der Plan des Reiches Gottes in dieser Welt. Gott möchte mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern, mit seinen Gläubigen, mit seinen Kindern diese Welt ein Stückchen besser machen. Bist du bereit? Holst du das Fläschchen Öl aus dem Schrank? Oder sitzen wir und warten wir, dass die anderen was tun? Gott hat das so eingesetzt und genau, hol den Tiger raus. Wir sind was Besonderes. Da sagte Elisa zu der Frau, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, das stell beiseite. Verrückter Plan, oder? Die Frau hat ein Riesenproblem und er sagt dir, pass mal auf, hol mal das kleine Fläschchen Öl, hol dir von allen Nachbarn alle Tupperdosen, die du finden kannst, stell das in deinem Wohnzimmer auf und dann lösen wir das. Also wenn ich die Frau gewesen wäre, hätte ich spätestens an dieser Stelle ein bisschen nachgefragt. Sag mal, Elisa, hast du mir nicht richtig zugehört? Ich habe echt ein Problem. Und Elisa, du kennst den König persönlich. Ein Anruf und mein Problem ist gelöst. Das ist für dich gar kein Problem. Na, Elisa, du kennst all die reichen Spender in der Kirche. Du kennst sie alle. Ein Brief von dir und alle meine Probleme werden gelöst. Weil du erzählst mir, ich soll irgendwelche Tupperdosen holen und die ganze Straße, die Nachbarn da irgendwie mit einbeziehen, das ist doch verrückter Plan. Und wie soll das denn funktionieren? Irgendwie ein kleines Fläschchen Öl und dann, Elisa, das ist doch verrückt. Aber Elisa macht nicht den Anruf und schreibt nicht den Brief, sondern Elisa sagt genau das. Hol dir Gefäße von überall. Und auch da wieder bringt er sie in Aktion. Auch da muss sie wieder mithelfen. Er nimmt ihr das nicht einfach weg, sondern er sagt, komm, das ist die Lösung, das ist der Weg. Und ihr stellt euch das mal vor. Diese Frau, die muss jetzt Gefäße holen. Jetzt geht sie zur ersten Nachbarin, das ist so ihre Lieblingsnachbarin, die Maria, und sagt, Maria, schau mal, gibst du mir deine Dosen? Die fragt nicht viel, zack, nimmt sie mit. Aber auf der anderen Seite, das ist die Tamar. Und die Tamar, mit der mag sie, die verstehen sich nicht so gut. Ja? Und würden sie zu Tamar gehen, würden sie sagen, Tamar, kannst du mir mal alle deine Gefäße, deine Dosen geben? Wozu brauchst du denn die? Ja, ich will da Öl reingießen. Hast du so viel Öl? Ja, noch nicht. Wie, was willst du denn mit meinen Dosen? Ich meine, das ist ziemlich peinlich, wenn man erklären muss, was da passiert. Die muss sich ja outen, dass sie da irgendwas Verrücktes glaubt und dass der Prophet gesagt hat, und welcher Prophet, was ist denn, wo kommst du denn her? Ja? Das sind so Dinge, die man erleben kann, wenn man sich für den Glauben auf den Weg macht. Aber genau das mutet der Elisa dieser Frau zu, dass sie sich bekennt, dass sie ihren Glauben bekennt, dass sie im Glauben schon mal Gefäße sammelt. Und jetzt die nächste Frage, wenn du die Frau gewesen wärst, was für Gefäße hättest du geholt? Und zu wie vielen Nachbarn wärst du gegangen? Nur zu deiner Lieblingsnachbarin? Oder die ganze Straße rauf und runter? Und hättest du die kleinen Dosen geholt oder hättest du die Regentonne reingerollt? Und das ist eine wichtige Frage, jetzt mal geistlich gesprochen. Was für Gefäße stellen wir Gott hin? Was trauen wir Gott zu? Über welchen Gott reden wir da gerade? Und ich kenne euch nicht, deshalb, ich spreche mal von den Gemeinden, die ich kenne. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen, dass wir Gott immer nur so einen Fingerhut hinstellen. Dass wir so unsere Traditionen haben und so unsere Dinge, die wir so tun. Und abends vorm Schlafen gehen, da beten wir auch noch, lieber Gott, mach, dass das Wetter morgen gut wird und dass die kranke Oma gesund wird. Und den Rest, den managen wir auch alleine. Wir haben Versicherung, wir haben eine gute Ausbildung, wir haben Geld am Konto, wir haben Kontakte, wir sind fähig und kriegen was auf die Reihe. Und wir managen unser Leben schon ganz gut alleine. Und dann bleibt für den lieben Gott noch übrig das Wetter und die kranke Oma, denn das kriegen wir wirklich nicht hin. Aber Gott möchte für mehr zuständig sein als für das Wetter und die kranke Oma. Ich übertreibe ein bisschen, ihr versteht mich hoffentlich. Ja? Gott möchte wirklich in unser Leben reinwirken. Gott möchte wirklich etwas verändern. Gott möchte nicht nur so ein frommes Beiwerk sein, sondern Zentrum unseres Lebens. Und deshalb will er die richtigen Fragen und die richtigen Themen und die richtigen Probleme anvertraut bekommen. Machen wir das? Oder kriegen wir das alleine auf die Reihe? Und da möchte ich uns Mut machen, da möchte ich an uns appellieren. Lasst uns Gott im Glauben ein größeres Gefäß hinstellen. Lasst uns diesem Gott, der unendlich ist, der ewig ist, der diese Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der einmal wiederkommt und alles neu macht und der in der Zwischenzeit immer noch Herrscher und Gott dieser Welt ist. Lass uns ihm mehr zutrauen. Da ist mehr drin in unserem Leben. Und selbst die Lieblingssünden, mit denen wir uns schon abgefunden haben, Gott kann das verändern. Selbst den Beziehungszerbruch, den wir vielleicht in unserem Leben haben, Gott kann Heilung schenken. Die Frage ist, glauben wir das? Holen wir das Öl aus dem Schrank? Sammeln wir Gefäße? Trauen wir Gott mehr zu? Oder bleiben wir bei dem, wo wir sind? Ich wünsche mir, dass ich Gott mehr zutraue. Es wäre doch so dramatisch, wenn wir am Ende unseres Lebens auf dem Sterbebett feststellen müssten, hätte ich doch Gott nur ein bisschen mehr zugetraut. Dann ist es zu spät. Jetzt ist der Tag, wo wir Gott vertrauen müssen. Jetzt ist der Tag, wo wir eine Entscheidung treffen und sagen, ich gehe es an. Ich nehme das nächste Glaubensabenteuer in Kauf. Ich tue es einfach. Ich appelliere jetzt hier nicht für irres Zeug, sondern ich appelliere für ein kalkuliertes Risiko, den nächsten Schritt im Glauben, den Schritt, den Gott mich gehen lassen möchte, vor dem ich mich vielleicht schon seit Jahren drücke, obwohl ich weiß, dass er der Richtige ist. Geh im Glauben voran. Gib Gott mehr von dir. Und du wirst sehen, er enttäuscht dich nicht. Die Frau holt Gefäße, ich weiß nicht wie viele. Aber sie tut's. Und sie ging von Elisa weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Und während die Söhne ihr die Gefäße reichten, da goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Es steht nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das schon so vor. Sie hat wahrscheinlich dann schon eingesammelt. Ja, dann stand das irgendwie die Küche voll mit diesen ganzen Tonkrügen. Dann nimmt sie das Fläschchen und wahrscheinlich fängt sie erstmal mit einem mittelgroßen an, ja, und nicht übertreiben. Und jetzt fängt sie an und sie gießt und sie gießt und sie gießt. Oh, es funktioniert. Und sie gießt und sie gießt und sie läuft durch die gießt und gießt. Und dann, Junge, gib mir noch eins. Mama, es ist alles voll. Da kommt das Öl zum Stillstand. Genau in dem Moment. Genau so viel, wie sie Gefäße gesammelt hat. Und wahrscheinlich ist genau das der Moment gewesen, von dem ich gerade gesprochen habe. Genau in diesem Moment wird sie sich gedacht haben, hätte ich doch mal ein Gefäß mehr reingebracht. Denn das Öl reicht genauso weit, wie ihr Glaube gereicht hat, wie sie Gefäße gebracht hat. Hätte ich doch die Regentonne reingerollt. Hätte ich doch. Lass uns das vermeiden, dass wir an irgendeinem Punkt in unserem Leben sagen, hätte ich doch. Sondern lass es uns tun. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, geh hin. Verkauf das Öl und bezahl deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Ein schönes Happy End. Aber nochmal zwei, drei Gedanken dazu. Sie kommt wahrscheinlich völlig aufgeregt und aufgelöst und sagt, Elisa, also ganz ehrlich, so wirklich geglaubt habe ich es ja nicht, aber es hat geklappt. Wahnsinn! Gott ist so viel größer, als ich gedacht habe. Und jetzt habe ich alles voller Öl rumstehen. Und Öl war ein Luxusprodukt zur damaligen Zeit. So wertvoll. Sie war auf einen Schlag reich. Und jetzt sagt sie, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, Elisa? Sag, pass auf, jetzt nimmst du das und dann verkaufst du das. Und wenn du es verkaufst, dann kannst du alle deine Schulden zahlen. Aber weißt du was? Es ist sogar noch so viel übrig, dass du davon leben kannst. Und das sind vielleicht nochmal ein, zwei theologische Gedanken an der Stelle. Wie weit reicht dein Glaube? Reicht dein Glaube, dass deine Schuld bezahlt wird? Ich füge mal ein Nur an. Oder reicht dein Glaube, dass du leben kannst? Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Manchmal haben wir so unseren Glauben so als letzte Lebensversicherung noch in der Tasche. Wir wollen ja, dass unsere Schuld bezahlt wird, wir wollen ja in den Himmel kommen und dann haben wir so die letzte Versicherungspolice so dabei. Aber der Glaube soll nicht nur reichen, damit die Schuld bezahlt wird, sondern der Glaube ist auch dafür da, dass wir leben können. Es geht nicht nur darum, irgendwo einen Mangel Abhilfe zu schaffen, sondern es geht darum, die Fülle zu spüren und zu erleben. Gott möchte nicht nur letzte Lebensversicherung sein, sondern er möchte uns ein reiches, ein frohes, ein glückliches, ein erfülltes Leben schenken. Hier und jetzt. Und das ist natürlich nicht immer, dass wir monetär belohnt werden und alle in Porsche fahren. Das ist nicht der Punkt, sondern dass wir im Herzen diesen Reichtum haben. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Enthaltsamkeit, Sanftmut, Freundlichkeit, all diese guten Dinge, die Früchte des Geistes, Galater 5, ja. Das, was wir selbst nicht in uns vorbringen können, das kann Gott in uns machen. Und er kann uns diesen Frieden schenken, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Dass ich selbst, wenn draußen der Sturm tobt, ich im Auge des Sturms Frieden habe. Und nicht nachts vor Angst wach liege, sondern schlafen kann. Weil er es schenkt. Weil er größer ist. Weil wenn ich ihm vertraue, dann werden all die Sorgen viel, viel kleiner. Er kann Liebe schenken. Ich Ich habe diese Liebe nicht in mir. Ich bin so mit mir selbst beschäftigt und so ein Egoist. Aber Gott kann mich und uns, kann er verändern, dass aus uns hartherzigen Menschen liebevolle Menschen werden, die das ausstrahlen, dass Menschen in uns Jesus sehen können. Freude. Nicht nur so ein bisschen oberflächlichen Spaß und man betäubt sich mal am Wochenende, sondern diese Freude, die von innen kommt. Das Wissen, dass wir geliebte Kinder sind. Dass er so viel besser ist und so viel herrlicher und so viel schöner als all das, was uns diese Welt anbietet. Und dass ich mit diesem Christus diese Freude haben kann, die von innen kommt. Das ist das Angebot. Das ist das, wovon er hier redet. Geh hin, verkaufe das Öl, bezahl deine Schulden, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Ich wünsche das dir, ich wünsche das mir, dass wir Gott im Glauben ein größeres Gefäß entstellen. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir nicht nur Jesus so als letzten Strohhalm, so ein bisschen noch als den, den ich ein Boot haben möchte, damit ich am Ende ja auch bloß auf die richtige Seite komme, sondern dass ich den Glauben begreife als das, was Jesus verheißen hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in Fülle. Und lass uns aus dieser Fülle leben, die Jesus anbietet. Lass uns Ja zu ihm sagen und lass uns größeren Glauben wagen. Amen.